herzlich willkommen zum Netzpolitischen Abend der Digitalen Gesellschaft hier im Karl den Grossen, dem Stadtzürcher Debattierhaus, aber auch natürlich im Online-Stream oder auch ab Konserve, wo immer es auch passt. Es freut uns sehr, dass heute so viele Leute gekommen sind, um dieses Thema zu besprechen miteinander. Wir haben ein kleines Podium zusammengestellt zum Stand der Entwicklung der staatlichen EID. Meine Gäste Annette Laube, Rolf Rauschenbacher und Daniel Säuberli werde ich nachher noch ein bisschen mehr vorstellen. Am Anfang möchte ich auch ganz klar noch danken all unseren Partnern. Es ist zum einen eben das Debattierhaus Karl der Große, bei dem wir immer wieder Gastfreundschaft genießen, dessen Räume wir nutzen dürfen und auch die ganze Infrastruktur. Wir danken auch unserem Medienpartner der Wochenzeitung WOTS und dem C3VOG, das ist der Streamingdienst des Computer Chaos Clubs. Also falls Sie ab Konserve das schauen, werden Sie wahrscheinlich genau diesen Dienst jetzt nutzen. Wir werden das hier, wie bei uns üblich, beim Netzpolitischen Abend auch diesmal so machen, dass wir eben live streamen. Das heißt, der erste Teil, das ist auch der längere Teil, ist online verfügbar. Wir werden auch in diesem Teil Fragen aus dem Publikum erlauben. Bitte seien Sie sich einfach bewusst, Sie sind dann Teil dieses Streams. Also zumindest die Akustik, das Kamerabild wird bei uns vorne sein. Aber einfach, dass Sie das wissen. Und wer seine Frage lieber erst später platzieren will, werden wir, nachdem wir den Stream beendet haben, dann noch je nachdem, wie sich die Diskussion so fügt, noch ein paar weitere Fragen und beantworten. Und das wird dann ein bisschen im intimeren Rahmen sein, abseits des Streams. Keine Angst, Sie werden merken, ich werde mich dann vom Stream verabschieden. Also den Moment werden Sie nicht verpassen. Normalerweise kommt hier jetzt ein großes Folienset, aber wie gesagt, heute haben wir ein kleines Podium und darum wird der Foliensatz das mal ein bisschen kürzer ausfallen. So, und jetzt gebe ich mich sehr gerne zu euch herüber und möchte kurz die Gäste vorstellen. Und ja, ich brauche meine Notizen dazu. Also zum einen, zu meiner Rechten, Frau Professor Dr. Annette Laube, doziert und forscht an der Berner Fachhochschule in Biel, genauer gesagt. Aber vor allem ist sie auch die Leiterin des Institute for Data Applications and Security, kurz IDAS. Und auf der Webseite steht, unser interdisziplinäres Forschungsteam konzipiert und erstellt ganzheitliche ICT-Lösungen für die E-Society der Schweiz. Zu meiner Linken, Rolf Rauschenbach, Doktor pro Republik. Er hat im Mail, als ich ihn angefragt, gesagt, ich soll ihn ganz kurz vorstellen, Informationsbeauftragter EID bei Bundesamt für Justiz. Ganz so kurz mache ich es nicht. Auf LinkedIn steht noch Strategie- und Politikwissenschaftler, der sich um den föderalen, demokratischen und digitalen Staat kümmert, seinen Service Public und die Rechtsstaatlichkeit. Zu meiner Rechten, auf eurer Seite zur Linken, Daniel Säuberli, Präsident der Digital Identity and Data Sovereignty Association, eine Non-Profit-Organisation, die sich einsetzt für die selbstbestimmte Kontrolle über die eigenen Daten und ein vertrauenswürdiges digitales Ökosystem für die Schweiz. Also wir haben hier tatsächlich ein hochkarätiges Podium mit drei Leuten aus ganz verschiedenen Bereichen. Zu meiner Person noch kurz, mein Name ist Jörg Metter, ich bin aktives Mitglied der Digitalen Gesellschaft, unter anderem auch einer der vier Hosts des Netzpodcasts, ein Podcast, der sich um die Digitalpolitik, die Einfluss auf die Schweiz kümmert. Wir werden morgen unsere nächste Folge aufnehmen und dann Sonntag ausstrahlen. Wir freuen uns natürlich auch über Zuhörer. Zudem bin ich noch ein bisschen Digitalpolitiker und Nerd und ich freue mich extrem auf dieses Podium hier. Jetzt, EID, da kommt ein bisschen Technik und Gesellschaft und Alltag zusammen. Und ich möchte am Anfang in einer ersten Runde, ich hoffe, da ist noch nicht zu viel Diskussion, ein paar Begriffe klären, damit einfach das Publikum einen guten Einstieg hat. Nachher möchte ich nicht einfach Frage-Antwort so machen, sondern soll das möglichst auch in eine Diskussion ausarten. Und wie gesagt, später hat es dann auch Mikrofone, ich habe auch Helfer im Raum, es sind dann auch Fragen aus dem Publikum erwünscht. Aber zuerst mal kurz eine kleine Begriffsklärungsrunde. Ich fange gerne bei dir an, als Informationsbeauftragter musst du eigentlich jeden Begriff aus dem FF kennen. Und wenn man jetzt die Begriffe Vertrauensinfrastruktur hört und EID, ist das das Gleiche, ist das eine das andere oder was ist genau was? Gib da mal unserem Publikum einen kurzen Start.
Sehr gerne. Ich fange mit dem Einfacheren an. Die elektronische Identität wäre die digitale Form des Passes, der Identitätskarte oder des Ausländerausweises. Das ist das Datenpaket, mit dem man sich im Internet in Zukunft ausweisen kann. Das ist die elektronische Identität, die wird auf dem Smartphone von euch sitzen und von dort aus dann eben vorgewiesen werden können. Das zum Einfachen. Nun, damit das funktioniert, damit dieses Datenpaket, diese elektronische Identität vom Bundesamt für Polizei auf euer Smartphone kommt, damit es auf dem Smartphone sicher bleibt, damit es dann von einer sogenannten Verifikatorin, also einer Drittpartei, gelesen werden kann und auch überprüft werden kann, braucht es ganz viele zusätzliche Systeme und die zusammen bilden die Vertrauensinfrastruktur. Also die Vertrauensinfrastruktur ist die Grundlage für die elektronische Identität. Ohne die Vertrauensinfrastruktur funktioniert sie nicht, aber die elektronische Identität ist einfach nur das Datenpaket dazu. War das so einigermaßen klar?
Also die Vertrauensinfrastruktur ist die Maschine und die Erde ist eine der wichtigsten Anwendungen dann dazu.
Das ist richtig, das wäre dann noch der nächste Schritt. Diese Maschine ist relativ kompliziert, auch teuer. Der Bundesrat hat gesagt, es wäre schade, man würde diese Maschine nur für die elektronische Identität einsetzen. Sie soll auch für andere elektronische Nachweise, die von anderen Behörden ausgestellt werden können, zum Beispiel eine Wohnsitzbestätigung oder ein Strafregisterauszug als behördliche Anwendung, für die Nachweise kann diese Maschine auch verwendet werden. Aber sie kann auch von Privaten, von Vereinen, von Firmen und so weiter für ihre eigenen anderen elektronischen Nachweise ebenfalls eingesetzt werden. Also wir haben immer die Maschine, die im Hintergrund dafür sorgt, dass das Ganze funktioniert. Und wir haben dann hoffentlich unterschiedliche Nachweise. Die EID ist einer davon, der dann in der Wallet der einzelnen Person auf dem Smartphone sitzt.
Und das ist genau der Übergang zu dir, Daniel. In der Entwurfsphase, als man dann diskutiert hat, fiel der Begriff der Ambitionsniveau. 3 Stück. Und ich glaube, du interessierst dich vor allem für das dritte. Aber kannst du das kurz den Leuten erklären, was das bedeutet, diese Ambitionsniveaus?
Also ich glaube, dass alle drei sehr wichtig sind. Ich kann beim ersten Ambitionsniveau anfangen. Und Rolf, du korrigierst mich, wenn ich etwas Falsches dazu sage. Das Ambitionsniveau 1 ist eigentlich repräsentiert die EID. Das heißt, man hat diesen digitalen Nachweis, der wird oft auch Verifiable Credential technisch genannt. Und der wird vom FEDPOL ausgegeben und kann über die Vertrauensinfrastruktur verifiziert werden. Und das so, dass eben kein Fußabdruck des Holders, des Individuums, der diesen Nachweis hält in seinem Wallet, erstellt werden kann. Das ist nicht so einfach in der digitalen Welt, dass eben diese Fußabdrücke nicht hinterlassen werden und dass man eben dort sicherstellen kann, dass auch der Aussteller nicht weiß, für was, dass ich diesen Nachweis gezeigt habe. Das Ambitionsniveau 2 ist die Ausstellung von anderen digitalen Nachweisen durch Kantone und Gemeinden. Und diese Nachweise können, wie Rolf gesagt hat, eine Wohnsitzbestätigung sein oder weitere digitale Nachweise, die ich brauche, um gewisse Geschäftsfälle in meinem privaten Umfeld oder auch in meinem geschäftlichen Umfeld tätigen zu können. Also beispielsweise, ich brauche einen Strafregisterauszug etc. Das Ambitionsniveau 3, dort wird es eigentlich erst richtig interessant. Das ist nämlich dieses Ökosystem der digitalen Nachweise, wo eben auch Banken, Versicherungen, unterschiedliche Player aus der Privatwirtschaft über die Vertrauensinfrastruktur entsprechende Nachweise ausstellen können, wo sie aber auch durch die Vertrauensinfrastruktur wieder verifiziert werden können. Das heißt, dort kann ein Ökosystem von digitalen Tickets oder sonstigen Nachweisen, die eben nur einmal oder nur gewisse Anzahl von Malen benutzt werden darf oder beispielsweise verifizierbare und authentische Daten beinhaltet, ausgestellt werden und eben verifiziert werden. Das sind die drei Ambitionsniveaus und das Ambitionsniveau 3 ermöglicht eben dieses Entstehen von einem Ökosystem.
genau. Und das wurde in einem Anfangsprozess, als das BIOT, also der Bund, sehr stark auch die Bevölkerung und Organisationen etc. eingebunden hat, abgefragt, welches Ambitionsniveau wollt ihr? Also die EID in sich und fertig oder nur staatliche Dinge oder eben auch bis hin zu Diplomen von einer Fachhochschule und andere Zeugnisse. Und die Schweiz hat sich, oder ja doch, man kann sagen, die Schweiz hat sich dafür entschieden, sich das höchste Ambitionsniveau vorzunehmen, damit genau eben ein solches Ökosystem entstehen kann. Und jetzt komme ich zu dir, also ich habe die Begriffe nicht voraus verraten, was Sie erklären dürfen müssen. Jetzt, wenn das steht, dann muss ein sogenannte User Binding entstehen, Bundeswallet, User Binding. Das werden auch Begriffe sein, die die Leute in der nächsten Zeit immer wieder hören. Was muss man sich da vorstellen?
Ja, das User Binding ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Das Problem ist, ich habe jetzt dieses elektronische Paket, meine EID auf dem Smartphone, und das Smartphone ist ja ein Gerät, was unabhängig von dem eigentlichen Benutzer, von der Person ist. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass die richtige Person das richtige Smartphone mit ihrer EID zeigt? Und genau das ist das Holder Binding.
Also das ist wirklich in dem Sinn der Fingerabdruck, der ist in dem Sinn biologisch an mir festgemacht. Und das User Binding wäre dann wirklich gewährleisten, dass das Smartphone, das ich benutze, mit meiner Identität zusammengehört.
Nee, so einfach ist es nicht. Ich muss sagen, ich kann ja zum Beispiel bei der EID nicht nur meine EID auf meinem Smartphone haben, zum Beispiel auch die von meinen Kindern. So, was beweist jetzt mein Fingerabdruck? Dass ich meine EID vorzeige, dass ich die von meinem Kind vorzeige. Und wenn ein Smartphone gestohlen wurde oder verloren wurde, ja, Fingerabdrücke können gefälscht werden. Wir wissen alle, das geht. Wenn jetzt jemand, eine fremde Person, meine EID vorzeigt mit einem gefälschten Fingerabdruck, wie stark ist das Holder Binding dann?
Wie ist das gespiegelt in der aktuellen Gesetzgebung? Genau solche Fälle, der gestohlenes oder verlorenes Smartphone?
Also gut, ganz grundsätzlich muss man sagen, jedes System ist korrumpierbar. Jedes System hat irgendwelche Fehler oder Fehler vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Schwächen in irgendeiner Hinsicht. Das möchte ich gar nicht wegdiskutieren. Nun, die Schweiz oder der Gesetzgeber bis jetzt verfolgt einen Ansatz, der auch eine gewisse Selbstverantwortung des Einzelnen voraussetzt. Und dies auch aus einem pädagogischen Hintergrund, und zwar folgendes. Wenn die Leute keine Fehler machen können, beziehungsweise wenn sie Fehler machen können, haben sie ein Interesse, diese Fehler zu vermeiden. Sie haben ein Interesse, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, darüber zu lernen und damit sicherer und mündiger mit dieser ganzen Technologie unterwegs sein. Nun zum Holder-Binding an sich, wie funktioniert das? Also einerseits ist vorgesehen, dass insbesondere was die elektronische Identität anbetrifft, diese mit dem Gerät eng verkettet ist. Das heißt, es ist unmöglich, eine elektronische Identität, die einmal auf ein spezifisches Gerät ausgestellt worden ist, von diesem Gerät, ich sage jetzt mal salopp, zu kopieren und auf ein anderes Gerät zu transportieren. Da gibt es eine Reihe von technischen Mitteln, die das ermöglichen. Unter anderem führt das dazu, dass wir eine Einschränkung machen, mindestens am Anfang auf nur die Wallet, die wir vom Bund zur Verfügung stellen. Es wird also nicht möglich sein, die EID auch in eine sogenannte Drittwallet zu beziehen, weil wir im Falle der Bundeswallet, ich nenne sie mal so, einfach eine bessere Kontrolle haben, was dort drin passiert und dass eben diese Kopierfähigkeit nicht möglich ist. Zudem ist diese Wallet entsprechend natürlich geschützt. Die kann man nicht einfach öffnen, sondern je nachdem, wie man die Einstellungen vornimmt, kann man das mit der Face ID, mit dem Fingerabdruck, mit einem Code sichern. Natürlich, wenn der Code der Frau bekannt ist oder sonst jemandem, dann ist da Schindluderei tendenziell möglich, aber das ist so oder so möglich. Der Fall der Kinder, Eltern, die dürfen im Namen der Kinder Transaktionen vornehmen. Da sehe ich kein Problem oder keinen Widerspruch zum Holder Binding.
Also das ist also zur Erklärung, Die modernen Smartphones haben einen Bereich in ihrer ganzen Elektronik, der abgesichert ist von normalen Zugriffen. Also dieser Bereich erscheint nicht in anderen Software, die nicht dafür freigeschaltet ist. Das kann man nicht auf einen USB-Stick herunterkopieren oder in die Cloud hochladen. Aber das heißt, man kann es jetzt auch nicht, wenn jemand mit zwei Smartphones arbeitet, kann er die EID nur auf einer haben.
Genau. Ein weiterer Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen, ist, wenn jetzt jemand sein Smartphone verliert oder es gestohlen wird, kann diese Person jederzeit und unmittelbar mit FedPol in Kontakt treten und sagen, ich habe mein Smartphone verloren, bitte, der Fachausdruck ist revoziert, annulliert meine EID. Das wird entsprechend dann eben in diesen Registern eingetragen. Und wenn dann jemand tatsächlich meinen Fingerabdruck irgendwie fälschen kann, dann würde diese Person zwar die EID meine EID vorweisen können, die Verifikatorin würde dann aber sofort feststellen, dass diese EID eben nicht mehr gültig ist und damit wäre dann auch schon Ende Feuer. Also insofern ist auch im Falle des Verlusts und des Diebstahls dafür gesorgt, dass hier der Missbrauch nicht verhindert wird.
Also es wäre analog, wie man eine Kreditkarte sperren kann.
Richtig, ja.
Wenn man sie verloren hat, hier heißt es revozieren oder genau. Annullieren, ungültig machen, wie man das auch immer wieder nennen wollen. Jetzt, Bundeswallet habe ich gehört. Er will die Bundeswallet haben. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich kann ich das sehr gut verstehen und ich möchte vielleicht noch auf das Bezug nehmen, was Rolf gesagt hat. Wenn man digitale Systeme designt, dann hat man eigentlich immer diese Kompromisse, die dort stattfinden müssen. Und das sind ganz wichtige Mechanismen, die dort stattfinden bei der Entscheidungsfindung, was man priorisiert. Es geht nicht alles bei digitalen Capabilities heute, vor allem nicht bei solch komplexen wie bei der EID. Und man muss sich da halt wissen, welche Prioritäten man sich setzt. Und ich glaube, wenn man nach Deutschland schaut und anderen Ländern, wo die EID relativ wenig Wert schafft, weil sie einfach nicht adaptiert wird durch Personen, weil eben die Usability nicht vorhanden ist, weil zusätzliche Mechanismen eingebaut wurden, die es eben fast unmöglich machen für User, daraus Wert zu generieren. Also für mich im täglichen Gebrauch, oder? Eigentlich muss das funktionieren wie eine Zahnbürste. Ich muss es jeden Tag rausnehmen, muss es jeden Tag nutzen und es muss für mich jeden Tag irgendwie einen Wert schaffen. Und das ist so die Kompromisslandschaft, in der sich auch das EID-Team sicher bewegt. Bezüglich der Wallet denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Portabilität der EID irgendwann gewährleistet wird. Zu einem Zeitpunkt, wo dieses komplexe Projekt in einer fragilen Phase ist, glaube ich, dass es ein richtiger Entscheid ist, dass man dieses Ökosystem kontrollieren oder das technische Ökosystem kontrollieren möchte. Und dass man auch sicherstellt, dass bei gewissen Fehlern, die auch dort bei komplexen Projekten passieren können, entsprechende Mechanismen ins Leben rufen kann, die eben ein Eingreifen ermöglichen. Oder? Und wenn jetzt die EID portiert wird in x andere Wallets, die von privaten Anbietern am Anfang zur Verfügung gestellt werden würden, dann glaube ich, ist diese Kontrolle einfach schwierig möglich. Oder?
Aber ist nicht gerade das Ökosystem, das du angesprochen hast, darauf angewiesen, dass möglichst breit, also nicht nur große Firmen, die sich Entwicklungsabteilungen leisten können, sondern auch Freelancer, Open-Source-Fans etc., ein Computer Chaos Club, sinnvolle Anwendungen mit der EID machen können?
Absolut. Und ich glaube nicht, dass der Vertrauensanker der EID nicht weiter verwendbar ist, auch wenn er sich nur in der Bundeswallet initial befindet. Das ist mein Statement daraus. Ich glaube, dass Applikationen die EID trotzdem nutzen können, auch wenn sie im Bundeswallet drin
sind. Natürlich, auf jeden Fall. Also der springende Punkt ist ja, dass die EID dann wenn sie einmal in Wallet auf meinem Smartphone sitzt, dass ich sie vorweisen kann, dass ich sie also eben anderen Drittparteien, Relying Parties oder Verifikatoren, sind verschiedene Begriffe, die wir hier verwenden, dass die vorgewiesen werden kann, damit irgendwie ein Prozess ausgelöst werden kann. Also das ist absolut essentiell. Gar keine Frage. Also vielleicht einfach noch einmal zur Frage der Drittwallets. Wir haben lange gehofft, gemeint, wir können Drittwallets zulassen. Das war lange auch eigentlich die Kommunikation. Das war Beat Jans jetzt im Sommer. Ein Steinwurf von hier an der Bahnhofstraße, der dann die Bombe hat platzen lassen und gesagt, nein, wir müssen im Sinne des Holder-Bindings am Anfang die EID können wir nur in das Bundeswallet ausstellen, nicht in andere. Aber das Gesetz, wenn man es anschaut, sieht vor, dass der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt Drittwallets zulassen kann. Die müssen wahrscheinlich zertifiziert werden oder einen ähnlichen Prozess durchgehen. Das ist noch nicht definiert, aber das ist grundsätzlich vorgesehen. Und wir sprechen wirklich nur über die EID. Alle anderen Nachweise, die auch ausgestellt werden auf der Vertrauensinfrastruktur, die können von Anfang an in andere Wallets übertragen werden, das ist gar kein Problem. Also es ist durchaus vorstellbar, dass das eben für spezifische Anwendungsbereiche, zum Beispiel im Reisebereich oder im Finanzbereich oder im Gesundheitsbereich, es Anbieter von solchen Wallets gibt, die dann nicht die EID beinhalten werden, aber alle anderen Nachweise. Gleichzeitig möchte ich aber doch auch noch etwas sagen zu diesen Wallets. Natürlich, wir haben bereits jetzt auf unseren Smartphones Wallets. Diese sind aber wahrscheinlich in ihrem Entwicklungsstadium, wenn unsere Träume alle wahr werden, doch noch in einem relativ frühen Stadium. Und es ist durchaus vorstellbar, dass Wallets in absehbarer Zukunft eine Komplexität aufweisen werden, die Browsern ähnlich ist. Und wer sich ein wenig mit Browsern auskennt, weiß, Browser sind extrem kompliziert, sehr aufwendig und auch sehr teuer. Und es gibt nicht Hunderte und Aberhunderte von Browsern, genau aus diesem Grund. Deshalb bin ich nicht sicher, wie viele Schweizer Wallets am Schluss es geben wird, weil es einfach wirklich eine aufwendige Angelegenheit ist und mit den Wallets selber wahrscheinlich kaum Geld verdient werden kann. Das einfach als noch Zusatzinformation. Vielleicht noch ein letztes. Es gibt eine Organisation, die Open Wallet Foundation, jetzt bald auch das Open Wallet Forum, die Foundation, ich beginne dort, das ist eine Unterstiftung der Linux Foundation, hier in diesem Raum wohl bestens bekannt, und die Open Wallet Foundation ist eben ein Gremium, das sich darum kümmert, dass eben Wallet Software Open Source zur Verfügung steht, damit Interoperabilität zwischen verschiedenen Wallets entstehen kann. Diese Foundation in Amerika wird jetzt gespiegelt durch ein sogenanntes Open Wallet Forum, das ist unter der Schirmherrschaft der Internationalen Telekommunikationsunion, das ist eine UNO-Unterorganisation mit Sitz in Genf. Die Eidgenossenschaft hat sich sehr stark dafür engagiert, dass dieses Forum eben auch entsteht. Da gehen die Einladungen sehr bald hinaus. Alle UNO-Mitgliedstaaten werden dort Einsitz nehmen und weitere, ich denke aus Sicht Schweiz, sehr interessante Neuigkeiten werden sich hier in absehbarer Zeit eben vor allem auch unter dem Titel Open Source werden kommuniziert werden können. Also das ist einfach nur, um aufzuzeigen, diese Wallet-Geschichte ist ein Universum für sich selbst.
Jetzt in unserem E-Mail-Verkehr war ein Gespräch, hast du mir das Stichwort gegeben, Vertrauenswürdigkeit. Also die Benutzer, die Bürgerinnen und Bürger, die müssen ja in dieses System Vertrauen gewinnen, sonst wird es nicht angewendet, sonst wird es einfach ignoriert. Wenn man jetzt Vertrauensinfrastruktur hört, Bundeswallet etc., ist das jetzt vertrauensbildend oder wie siehst du das aus deiner Sicht?
Das ist jetzt nicht unbedingt eine technische Frage, in was man Vertrauen hat. Ich muss sagen, wenn man natürlich in den Staat Vertrauen hat, dann hat man auch in ein Bundeswallet Vertrauen und die entsprechende Infrastruktur. Wenn man das nicht hat, ja, dann braucht man gar nicht zu diskutieren. Persönlich denke ich, es ist der richtige Weg, erstmal nur so ein Bundeswallet zu haben, einfach weil das Ganze ist so komplex und so schwierig und man muss erst noch ganz viel Erfahrung sammeln, was alles schief gehen kann. Und wenn der Bund dafür gerade steht, für die Dinge, die wahrscheinlich noch passieren werden, für die Fehler, die vielleicht auftreten, ist das in der ersten Phase wahrscheinlich eine gute Sache.
Aber dann ist mit all dem Begriff irgendwann und der Bundesrat hat die Kompetenz, die sollte dann irgendwann mal passieren, dass dieses Ökosystem noch weiter geöffnet werden kann.
Also ich glaube, das Ökosystem wird sofort weiter geöffnet, oder? Ambitionsniveau 3 soll eigentlich sehr soll sofort ermöglicht werden, oder? Das hat nichts damit zu tun, dass die EID nicht in andere Wallets übertragen werden kann.
Ja, die Öffnung des Ökosystems oder es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die gestaffelt werden können. Ein Aspekt ist eben die Frage der Wallets. Da wird am Anfang ganz sicher eben nur die Bundeswallet für die EID einsetzbar sein. Andere Wallets sind für andere Nachweise von Anfang an absolut zulässig. Da hat der Bund keine Handhabe, das zu verhindern. Das System ist grundsätzlich öffentlich, offen. Es ist auch so gebaut, dass der Bund vieles gar nicht sehen kann, eben genau, weil er es nicht sehen soll. Also Privacy by Design ist hier wirklich umgesetzt. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist die Frage des Eintrags in das Vertrauensregister. Nicht wahr? Ich habe vorher erklärt, einerseits man bekommt als Inhaberin, als Inhaber einer elektronischen Identität ein Datenpaket zugestellt in sein Wallet. Das ist dann die EID, die man vorweisen kann. Wenn dann eine Drittpartei dieses Datenpaket überprüfen will, dann geht es eben nicht zur Ausstellerin zurück, sonst könnte ja FedPol mitschreiben, wo man sich überall eben identifiziert. Das wollen wir nicht. Also geht man auf diese Register. Und da bei diesen Registern unterscheiden wir noch zwischen einem Basisregister und einem Vertrauensregister. Auf dem Basisregister ist es wieder so, da können sich alle mehr oder weniger im Selbstbedienungsverfahren einschreiben. Die Qualität des Vertrauens dieser Selbstbedienungseinschreibung ist offensichtlich gering. Deshalb werden wir eine zweite Stufe hinzufügen. Wir nennen das Vertrauensregister, wo eine manuelle, händische, persönliche, also mit einer Person involvierten Überprüfung stattfindet, ob wirklich jemand, der sich als Ausstellerin oder als Verifikatorin ausgibt, auch wirklich diese Organisation repräsentiert, die sie vorgibt. Und da gibt es wieder die Möglichkeit, allenfalls eine Staffelung zu machen. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Jetzt, er hat es vorher angesprochen, der Deutsche hat ein bisschen anderes Konzept, das findet noch nicht so Anklang. Es gibt ja auch Unterschiede, wie Privatsphäre gehandhabt wird in der Schweiz, in der EU und im Rest der Welt erst recht. Was sind da die Problematiken oder Lösungen?
Na gut, im Schweizer EID-Gesetz steht ja drin, Privacy, also ist der Schutz der Privatsphäre relativ verankert im Gesetz. Also da, ich denke, die letzte Fassung war es zumindest drin. Ich hoffe, dass sich das nicht noch ändert. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Gerade wenn man sich die Entwicklung in der EU anschaut, da taucht das Wort Privatsphäre eigentlich gar nicht auf, sondern sie nennen das Transparenz. Wenn man sich technisch ein bisschen weiter auskommt, geht es eigentlich darum, dass man jeden eine Nummer verpasst und jedes Mal, wenn er sozusagen seine EID von einem Land vorweist, wird er eigentlich gezwungen und kann es gar nicht verhindern, diese Nummer vorzuweisen. Das heißt, da sehe ich schon Bestrebungen, wo man eigentlich das Gegenteil will. Man will explizite Datenspuren erzeugen, um einfacher nachzuvollziehen, was die Leute so machen. Wird natürlich immer mit Missbrauch begründet und dass man mehr Kontrolle haben will, aber die Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht gerade privatsphärefreundlich und hat natürlich großes Missbrauchspotenzial.
Du willst gerade. Ja, man muss auch wissen, oder, dass geopolitisch ganz viele Aspekte auf diese Entscheidungsfindung einfließen. Es gibt ganz viele Ströme, oder, in Bezug auf, wie geht man mit Zertifikaten um, welche Autorität nutzt man, wer hat Autorität. Es ist eigentlich ein ein digitaler Wettstreit, der dort stattfindet, oder? Und man mit dem Ziel, dass halt mehr und mehr Wertschöpfung im digitalen Raum auch aus Europa kommt, oder? Und stattfinden kann, oder? Und deshalb versucht man sich mit einer Reihe von Gesetzen dort entsprechend zu positionieren und auch Schwierigkeiten zu schaffen für andere Länder und gleichzeitig Transparenz zu schaffen im eigenen Markt. Sie haben ja diesen European Single Market als eines der Ziele und bringt viele Komplexitäten mit sich, die nicht immer nur mit dem Pegel auf die Privatsphäre-Seite gelöst werden.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass hier das Schweizer Modell und das europäische ein bisschen Abweichung hat. Aber wenn ich sage jetzt mal mein zweites Ferienhäuschen im Schwarzwald habe, das heißt, ich habe es in den Schweizer Bergen, nein, ich habe gar keines, das zweite im Schwarzwald habe und dort irgendwie auf dem Amt eine Baubewilligung haben muss, kann ich dann eine Schweizer EID überhaupt nutzen? Oder ist sie dann gar nicht kompatibel? Oder muss ich dann gegenüber den Deutschen diese Transparenz erfüllen? Wer kann jetzt da von euch helfen?
Also ich kann schon etwas dazu sagen. Also grundsätzlich ist das Ziel, dass wir hier nicht eine fröhliche helvetische Insellösung bauen, die einfach auf dem Rütli und hier auf dem Lindenhof einzusetzen ist, sondern vor allem im Internet. Das Internet hat keine Grenzen bekanntlich, aber es soll auch gegenüber Behörden und anderen Akteuren im Ausland einsetzbar sein. Das ist grundsätzlich das Ziel. Dieses Ziel werden wir aber jetzt per Lancierung der EID bestimmt noch nicht erreichen. Es gibt hier zwei grundsätzliche Hürden, die wir nehmen müssen. Das eine sind technische, also die Systeme der Schweiz müssen mit den Systemen Deutschlands oder der EU sprechen können. Die Menschen, also wir beim Bund, sprechen mit Deutschland, mit der EU, mit Amerika und mit anderen, eben zum Beispiel in der Institution, die ich erwähnt habe, dem Open Wallet Forum, um genau solche technische Hürden aus dem Weg zu räumen oder sie gar nicht erst zu bauen. Das ist das eine. Das zweite ist dann, jetzt zum Beispiel mit der EU wäre auch ein Staatsvertrag erforderlich, um die Anerkennung dann auch regulatorisch hinzukriegen. Und die wachsen bekanntlich nicht einfach so auf den Bäumen. Deshalb wird das wohl auch noch das eine oder andere dann an Einsatz erfordern. Aber die Perspektive, langfristig interoperabel zu sein, die ist ganz klar das Ziel.
Jetzt aus der Sicht von eurer Organisation wäre es nicht irgendwie, oder versucht ihr, die EU von unserem Konzept zu überzeugen? Es gibt wahrscheinlich auch eine, die das ähnliche Organisation in Frankreich, Österreich geben.
Ja, das ist relativ, ist einzigartig, weil wir haben hier in der Schweiz diesen partizipativen Prozess und der partizipative Prozess kann durch eine Organisation wie die das unterstützt werden, oder? Und diese Partizipation, die findet in anderen Ländern anders statt und auch in der Europäischen Union. Aber wir haben sehr enge Kontakte mit der Europäischen Kommission. Wir haben auch verschiedene Initiativen in die Wege geleitet, die es ermöglichen, eben solche multilateralen Gespräche zu führen, sowohl auf technologischer Ebene als auch mit der Open Wallet Foundation, wo wir auch eines der Gründungsmitglieder sind. Für uns ist es wichtig, oder, dass die Werte der Schweiz verankert sind in den Prinzipien, die für die Vertrauensinfrastruktur und für das ins Leben rufen dieses Ökosystems gelten. Weil diese Prinzipien, die helfen uns auf diesem mehrjährigen Weg auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Und diese konnten wir eigentlich sehr gut etablieren hier in der Schweiz. Ich glaube, das sind die SSI-Prinzipien, oder? Und der Bund richtet sich auch größtenteils nach diesen Prinzipien. Und SSI ist keine Technologie, ist eben ein Set von Technologien, die zusammenkommen, um eben solche Systeme zu bauen. Und aus unserer Sicht ist der Dialog wichtig. der Dialog nicht nur heute, sondern auch der Dialog, nachdem diese Vertrauensinfrastruktur und die EID ins Leben gerufen worden sind und sie bei euch, bei der Schweizer Zivilgesellschaft und bei den Leuten, die eine EID bekommen oder einen digitalen Nachweis bekommen, als Ausländerausweis C beispielsweise, dass dieser, jetzt habe ich den Faden verloren, dass dieser eigentlich nach Werten ausgestellt ist, die uns wichtig sind. Ja? Und wenn ein Wert, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, aber ich gebe zurück
dann,
an dich.
Dann, ja? Springen wir, ja? Dann versuchen wir es eben, also ich möchte das noch kurz erklären, ich bin ja auch Politiker etc. Normalerweise macht der Bund, wenn er etwas entwirft, macht er das ziemlich für sich intern, er zieht seine Experten zu, aber das ist ein relativ abgeschotteter Prozess, dann stellt er ein Produkt vor, gibt das in die Vernehmlassung, da darf dann jeder nach Lust und Laune drauf einprügeln und sagen, dass alles falsch war und das wird sehr intensiv genutzt und dann bekommt der Bund eine zweite Runde. Und dann, wo das repariert oder entgegnet wird, und dann sagt der Bundesrat, ja, mit dem gehen wir jetzt schon einen Schritt weiter ins Parlament. Das ist so der klassische Weg. Und der ist in vielen Bereichen auch absolut sinnvoll und korrekt. Aber ich muss ehrlich sagen, als Digitalpolitiker habe ich mich extrem gefreut, dass das BJ hier den Mut gehabt hat, aus diesem Schneckenhäuschen rauszukommen und schon in der Anfangsphase zu sagen, Leute, wir möchten mit euch reden, was wollt ihr, was braucht eben dieses Ambitionsniveau, das war eine der konkreten Fragen, aber auch viele andere. Das ist dieser partizipative Prozess, den du angesprochen hast.
Ich habe den Faden wieder. Ich habe den Faden wieder.
Also, und ich hoffe natürlich, dass der noch an vielen Orten, in auch anderen, nicht nur beim BJ, ich wüsste noch ein paar andere Departemente, die da ein bisschen davon lernen können. Aber jetzt möchten wir den Faden zurückgeben.
Nein, für mich ist es, oder für uns als Organisation ist es, auch für dieses Ambitionsniveau 3, wo eben dann auch die privaten Aussteller dazukommen, dass dieser partizipative Prozess eigentlich weitergeführt wird, weil es braucht Entscheidungen, die gefällt werden, weil die Technologie entwickelt sich weiter, die entsprechenden Rahmenbedingungen entwickeln sich weiter. Das heißt, es braucht für Governance und Technologie eigentlich Gremien, die sowohl die Zivilgesellschaft als eben auch die Privatwirtschaft involvieren in diesen Prozess, in diese Entscheidungsfindung, wie diese Vertrauensinfrastruktur weiter entwickelt wird, nach welchen kryptografischen Standards, welche Protokolle und so weiter und so fort. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Und da reicht es auch nicht, einfach beim FedPol einen Fachbereich oder eine Fachstelle ins Leben zu rufen, sondern es braucht diesen weiteren partizipativen Prozess, das wollte ich sagen.
Bleibt ihr dabei auf diesem Weg?
Auf jeden Fall.
Okay, das ist doch mal eine schöne Antwort. Jetzt noch ein, zwei Dinge, die ich ansprechen will. Keine Angst, die Fragerunde kommt noch. Das Onboarding. Wie wird das erstmalige Ausstellen aussehen? Ist das praktikabel für die Bevölkerung? Ist das praktikabel für die Gemeinden, die ja meistens den engsten Kontakt zur Bevölkerung haben? Also ich glaube nicht, dass jeder nach Bern reisen will, zu dir im Büro anklopfen will, hey, gib mir die ID. Das wäre, glaube ich, auch nicht in deinem Auftrag, in deiner Beschreibung, Jobbeschreibung. Wie ist das angedacht oder wie siehst du das so?
Es gibt ja zwei Wege. Entweder man macht es online, dann mit Video-Identifikation und man muss ein paar QR-Codes scannen und so weiter. Ich denke, das ist für jemanden, der sich mit dem Smartphone auskennt, so die junge Generation, sollte das kein Problem sein. Und die Älteren können halt ins Passbüro gehen und sich helfen lassen.
Jetzt, wenn ich das höre mit Video-Onboarding und ich ein bisschen auch sehe, was unterdessen alles möglich ist mit Deepfake-Videos etc., ist das wirklich Vertrauen? Also wir müssen Vertrauen aufbauen. Ohne dem wird ein Ökosystem nicht funktionieren etc. Ist das sicher?
Also ich sage es noch einmal, 100%ige Sicherheit predigen wir nicht, das wäre unglaubwürdig. Wir werden keine Gesichtsbildidentifikation machen, sondern wir werden eine sogenannte Gesichtsbildabgleichsverfahren machen. Das heißt, FedPol hat ja bereits ein Bild von mir, weil ich kann nur eine ED beantragen, wenn ich bereits eine Identitätskarte, eine gültige habe oder ein Pass oder im Fall der Ausländerinnen und Ausländer einen Ausländerausweis. Und entsprechend sind hier entsprechende Gesichtsbilder in den Datenbanken bereits vorhanden. Beim sogenannten Onboarding oder beim Beantragungsprozess der EID wird eine Videosequenz gemacht mit dem Bundeswallet, nicht mit irgendeiner Wallet, das ist eine native Wallet. Wir haben da hohe Kontrolle über die Kamera und so weiter und so fort. Also irgendetwas einfach einzuspeisen wird da nicht so einfach sein. Und diese Videosequenz und die Bilder, die da entstehen, die werden verglichen mit dem Referenzbild, das wir bereits haben. Das heißt, wenn ich mit irgendeiner Visage komme, die nicht zu meinem Pass passt, dann findet sofort ein Abbruch statt. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Verfahren sicher ist. Das hat nichts mit diesen Fällen, die vom CCC-Club in Deutschland herumgereicht wird, zu tun. Das ist ein wirklich anderes Verfahren. Und wir werden auf jeden Fall am Anfang sehr wenige langsam die ersten EIDs ausstellen, schauen, funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Und sobald offensichtlich wäre, dass irgendein Problem besteht, würden wir natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen, bis zu nicht online ausstellen. Das ist völlig klar. Das Vertrauen ist das absolut wichtigste Gut in dieser Angelegenheit und das werden wir pflegen und hegen, so gut wir es können.
Aber man will an einer Online-Identifikation-Ausstellung festhalten. Man will sagen, hey, man muss ja eh aufs Passbüro, wieso das nicht gleich dort auch machen, weil Pass kann man nicht online sich erklicken.
Ja, das ist richtig. Also erstens müsste man eben halt sagen, der Ausstellungsprozess der EID beginnt bei der Ausstellung des analogen Ausweises. Und die EID ist dann einfach ein weiterer Schritt im Ausstellungsprozess. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn alle an einen Schalter gehen müssten, würde das Ausstellen, die Verbreitung der EID 15 Jahre dauern, entsprechend halt der Erneuerungsrate dieser Ausweise, und es wäre auch sehr viel teurer. Deshalb sagt man sich, wir wollen einerseits den Online-Ausstellungsprozess oder Beantragungsprozess anbieten, in der Überzeugung, dass es sich um eine sichere und gleichzeitig benutzerfreundliche Variante handelt. Und gleichzeitig bietet man für jene, die diesen Weg nicht gehen wollen, auch einen Vorort-Ausstellungs- oder Beantragungsprozess, muss ich sagen. Weil die Ausstellung, die ist immer elektronisch vom Backend von FedPol auf das Handy. Das ist nicht vor Ort. Aber der Beantragungsprozess, den kann man auch vor Ort ansteuern.
Aber eineiige Zwillinge hätten eine Chance. Wobei, ja, die können auch auf die Gemeinde gehen und sich als der Zwillingsbruder, Zwillingsschwester
ausgeben. Ja, das ist interessant. Also ich kenne mich nicht genau in der physiognomischen Wissenschaft von einigen Zwillingen aus, aber obwohl es für das ungeübte Auge manchmal so ausschaut, als wären das die gleichen Personen, kann man insbesondere durch die Vermessung von gewissen Vektoren in einem Gesicht doch Personen relativ leicht unterscheiden. Und das ist eben gerade bei der maschinellen Überprüfung einfach der Fall. Aber dass es gewisse Edge-Cases gibt, wo allenfalls eine Verwechslung vorfallen könnte, will ich hier nicht ausschließen, aber das ist dann doch eher im sehr kleinen Promilbereich.
Aber jetzt auch für die, die den offline, den analogen Weg wählen, also auf ein Amt gehen, auch die müssen ein Smartphone haben, also irgendwie eine Browser-App oder Erweiterung, das reicht nicht, oder ein Programm auf dem Computer, es ist Smartphone-basiert.
Das ist richtig,
und ja. Und da wird es auch Anforderungen geben, welche Hardware, welches Betriebssystem.
Ja.
Und ich sage jetzt mal böse gesagt, also wir versuchen immer wieder auch die digitale Selbstverteidigung ein bisschen zu fördern. Und zum Beispiel, also Google ist ja bekannt dafür, dass sie jeden Schritt, den man macht, überwachen. Wird diese Bundeswallet-App auch in einem nicht Google Play Store oder nicht Apple Play Store verfügbar sein?
Zumindest am Anfang nicht, nein. Und zwar hängt das eben damit zusammen, dass wir dieses sogenannte User, oder wir sprechen vor allem vom Holder-Binding, dass wir dieses Holder-Binding sicherstellen wollen, also eben sicher sein wollen, dass eine E-ID eben in eine Bundeswallet ausgestellt wird und nicht in eine andere Wallet. Und beim Vorweisen, dass wieder kryptografisch nachgewiesen werden kann, dass die EID, die vorgewiesen wurde, tatsächlich in eine Bundeswallet ausgestellt worden ist. Und dazu müssen wir auf gewisse Infrastrukturen auch der Gerätehersteller und der App Store Anbieter zurückgreifen. Das geht anders leider nicht.
Und das Schöne an der Open Wallet Foundation, oder, ist eigentlich, dass dort die großen Smartphone-Hersteller ebenfalls zusammenkommen sollten oder können, um eben auch die zukünftigen Roadmaps der Secure Elements in diesen Smartphones beeinflussen zu können, um eben auch Druck auszuüben, was für Standards dort akzeptiert werden oder akzeptierbar sind und die Weiterentwicklung positiv zu beeinflussen.
Oder? Wird Google mit dieser Zusammenarbeit unser Leben noch besser kennen? Oder sind Sie da mal aus Versehen ein bisschen bescheiden und akzeptieren unser Privacy by Design, dass wir in der Schweiz so leben?
Also jetzt stellen Sie ja in Amerika, stellen Sie mittlerweile den Pass aus, oder die Identitätskarte. Und das als Google Credential in ein Google Wallet. Möchten wir das? Möchten wir das nicht?
Auch nicht. Also ich muss sagen, Google wird schon wissen, wann das Secure Element benutzt wird und wenn es das dass die EID die einzige Anwendung ist, die es benutzt, dann ist es klar, dass Google auch weiß, wann die EID verwendet wird. Ich muss sagen, es ist so simpel. Ich denke, es lässt sich nicht ausschließen, dass der Betriebssystemhersteller von einem Smartphone zu einem gewissen Maße weiß, was auf den Geräten vorgeht.
Was vielleicht wichtig ist, oder, ist hier, dass der Schritt, den die Schweiz hier tut, mit der Bundeswallet und mit dieser Vertrauensinfrastruktur eigentlich ein enorm wichtiger ist, weil die Bestrebungen der großen Companies ist eigentlich, diesen gesamten Prozess zu übernehmen. Und wir schieben mit dieser Initiative eigentlich einen Riegel vor, oder? Und übernehmen die Kontrolle über diese Möglichkeit, nach unseren eigenen Werten und nach unseren eigenen Prinzipien. Und das ist mega wichtig.
Das kannst du bestätigen, man will da ein bisschen Paroli bieten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, also erstens, ich will es nicht schönreden. Wir begeben uns mit dieser Lösung in eine Abhängigkeit gegenüber den Geräteherstellern, Betriebssystemherstellern bei den Smartphones. Das ist gar keine Frage. Wir tun dies, weil wir glauben, es ist ein Kompromiss, der sich lohnt, der sich auch der Benutzerfreundlichkeit, dem Alltag der meisten Menschen entspricht. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir gehen jetzt hier nicht einfach völlig blauäugig und gutgläubig in die Arme eben dieser Gerätehersteller, sondern wir versuchen auf verschiedenen Ebenen hier unsere Vorstellungen, unsere Werte, unsere Rechtsgrundsätze durchzusetzen. Und das ist ein Weg, der ist sicher nicht immer ideal, nicht immer ohne Kompromiss möglich, aber wir sind zurzeit, glaube ich, in einer doch interessanten Dynamik, wo gerade eine Schweiz, die jetzt im internationalen Vergleich einfach aufgrund ihrer Größe wirklich verschwindend klein ist und wir dann doch einen überproportionalen Einfluss ausüben können in Diskussionen, eben wie in Gremien der Open Wallet Foundation und Ähnlichem. Und insofern, glaube ich, will ich jetzt hier nicht das Paradies auf Erden versprechen, aber ich denke, dass wir hier durchaus die Chance haben, im Sinne der digitalen Selbstverteidigung, die ihr propagiert, einen Schritt in die richtige Richtung tun zu können.
Ich möchte meine Helfer bitten, mal die Mikrofone sich zu schnappen. Die Thematik noch Open Source wurde, oh nein, eine andere Frage. Jetzt ist gerade der Ständer am Diskutieren. Was sind die nächsten Entscheide, die jetzt dann fallen werden? Ich nehme mal, da bist du am besten informiert raus aus dem Bundesamt heraus.
Ja, also ich spreche nicht für das Parlament.
Nein, das machst du nicht.
Aber das Gesetz wurde vom Ständerat letzte Woche am 10. September im Plenum diskutiert und verabschiedet. Es wurden ein paar Änderungen gegenüber der Vorlage aus dem Nationalrat vorgenommen. Das heißt, es wurde der Ständerat war der Zweitrat, also es kam nicht zu einer Schlussabstimmung. Es gibt weiterhin Differenzen zwischen den beiden Kammern. Das Gesetz ist jetzt bereits wieder der Rechtskommission des Nationalrats zugewiesen und es ist möglich, dass in der Wintersession es dann zur Abstimmung, zur Schlussabstimmung kommen könnte und entsprechend dann auch die fakultative, die Referendumsfrist für das fakultative Referendum anfangen würde zu laufen.
Aber jetzt so die Debatte im Ständerat, war das eine episch lange Debatte oder kurz und knackig oder?
Also die Debatte könnt ihr euch alle selber anschauen, wenn ihr wollt, auf parlament.ch. Ich würde jetzt nicht von einer epischen Debatte sprechen. Es gab gute Voten für und dagegen und es wurden einige Änderungen vorgenommen. Ich habe jetzt vielleicht nicht alle ganz im Kopf, aber das Holder-Binding, das wurde eingeführt. Das war eher unkontrovers. Das Thema der Open Source war ein Diskussionspunkt und da ist der Ständerat der Meinung, dass eigentlich die Regeln, die durch das Gesetz MBAG für den elektronischen Austausch von Daten im Behördenverkehr ab seit dem 1.1. dieses Jahres gilt, jetzt auch im Bereich der EED zur Anwendung kommen soll.
Also gestärkt die Open-Source-Philosophie etwas gestärkt?
Ja, das würde ich jetzt aus Sicht Open-Source so nicht sagen, denn die Formulierung, die jetzt gewählt worden ist, dass grundsätzlich Open-Source gemacht werden soll, es sei denn, es sprechen Rechte Dritter oder Sicherheitsbedenken dagegen. Zuvor war teilweise die Sicherheitsbedenken und die Rechte Dritter nicht immer in gleicher Form auch schon im Gesetz enthalten. Ich erinnere daran, die Vorlage, die in der Vernehmlassung gegangen ist, ganz am Anfang, die hat nur von Open Source ohne Einschränkung gesprochen. Aber diese Diskussion ist insofern aus meiner Sicht etwas hypothetisch, denn wir haben ja bereits jetzt ein Pilotprojekt im Kanton Appenzell-Ausserrhoden am Laufen mit dem elektronischen Lernfahrausweis. Die entsprechende Wallet und die anderen Softwares, die dazu erforderlich sind, sind alle auf GitHub publiziert. Wir haben heute ein Factsheet zu der Public Beta publiziert. Public Beta ist das Integration- oder Testsystem, das bereits mit der definitiven Technologie laufen wird. Wir planen im ersten Quartal 2025 dieses Integrationssystem zu lancieren und entsprechend auch alles Open Source zur Verfügung zu stellen. Also im Ständerat und im Nationalrat wird über eine Kann-Formulierung diskutiert. Wir tun es schon.
Also er ist als Angestellter des Bundes verpflichtet, die Ideen der beiden Räte sehr wohlwollend und positiv entgegenzunehmen. Er muss das und er macht das absolut professionell. Wisst ihr noch, wollt ihr noch? Ihr könnt frei kommentieren. Ihr könnt auch etwas zerreißen, problemlos. Das darf er nicht. Das ist leider so die Regel und er macht das wirklich top. Habt ihr noch so die Debatte verfolgt im Ständerat oder haben noch Kommentare dazu?
Möchtest du starten?
Du kannst starten, ich.
Also ich glaube, du warst ja auch Parlamentarier, oder? Und ich glaube, das hat der Partizipationsprozess hat dem Parlament wirklich auch geholfen, oder? Das zu verstehen. Und jeder ist auf dem Weg mitgegangen und hat Transparenz gefühlt und hat jeden Schritt eigentlich mitverfolgen können. Und ich glaube, deshalb war die Abstimmung
Das Ergebnis war kommunistischer Art.
Es gab, ich nehme mein Kompliment wieder zurück.
Oder Einstimmigkeit, schön wie beim Rütli-Schwur. Nein, 43 Stimmen haben im Ständerat für das Gesetz gestimmt, eine Stimme dagegen und es gab eine Enthaltung. und nach Adam Riese und Eva Zwerg haben zwei gefehlt.
So, jetzt möchte ich die Runde öffnen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Wie gesagt, bei euch beachtet, das Stream ist noch am Laufen, das heißt, man wird euch dort auch hören.
Okay, also der erste Fall, ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Ich sitze zu Hause auf dem Sofa mit meinem Laptop und bin da bei der Bank XY. Und wie kann ich jetzt dir meine EID vorweisen? Das wird so funktionieren, dass auf dem Bildschirm oder auf der Webseite der Bank ein QR-Code erscheinen wird. Den kannst du mit deiner Wallet abscannen. Deine Wallet sagt dir dann, die Bank XY möchte folgende Daten von dir vorgewiesen bekommen. Die Wallet wird dir auch sagen, wir kennen diese Bank wurde überprüft, oder die Wallet wird sagen, diese Bank ist auf der Missbrauchsliste, die fragt ständig viel zu viel Daten ab, und dann ist es dein Entscheid zu sagen, ich will meine Daten übermitteln oder nicht. Und dann kommuniziert dein Smartphone mit dem Backend der Bank und übermittelt die Daten. Die Daten, das sind eben das Datenpaket mit deinen Angaben im Klartext plus eben kryptografisches Material. Und dieses kryptografische Material kann die Bank dann in den Registern überprüfen und schauen, wurde deine EID tatsächlich von FedPol ausgestellt, ist sie inzwischen revoziert worden oder nicht. Und dann kannst du dann hoffentlich dein Bankkonto eröffnen. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall, das habe ich nicht ganz gehört, aber wolltest du sagen, offline?
Offline, wenn man im Weinkeller ist oder in einer Weinhandlung im Keller unten etwas kaufen?
Bei der Offline-Geschichte bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, was da der letzte Stand ist. Ich würde vorschlagen, kann Christian da etwas dazu sagen? Christian ist ein Kollege von mir, arbeitet auch mit im Programm und ist EID-Experte.
Nein, das Mikrofon, das Publikumsmikrofon scheint nicht zu funktionieren. Funktioniert deines? Kannst du schnell probieren? Gesellschaft.
Genau, meine Position ist Fachspezialist EID. Ich unterstütze vor allem im Bereich technische Umsetzung. Die Frage der Offline-Fähigkeit ist sehr interessant, weil die ist Realität. Also man kann nicht davon ausgehen, dass immer Netz da ist. Die Systeme heute grundsätzlich ja funktionieren über das Internet. Aber das Schöne ist, weil ja dieser Nachweis, die EID auf dem Gerät selber sitzen wird, und das Ausspielen der EID auch vom Gerät selber gemacht werden kann, schaut man aktuell eben auch Technologien wie Bluetooth Low Energy und gegebenenfalls sogar RFID oder NFC an, um diese Übermittlung zu ermöglichen. Danke. Sind aber noch nicht ganz da.
Danke für diese Ergänzung. Wir haben ein Mikrofon, das extrem leise und eines, das extrem laut ist. Wir versuchen das zu handeln. Da hinten kam eine Frage. Ja.
So, besten Dank. Ja, das scheint doch gut zu funktionieren. So, zunächst einmal danke vielmals für bisher schon das spannende Podiumsgespräch. Und meine Frage geht auch wieder an Herrn Rauschenbach. Und zwar haben wir gehört, es ist auch, wenn man sich online zu verifizieren versucht und nicht auf dem Passbüro, ist ein Abgleich vorgesehen. Das FedPol hat ja von uns allen eben ein Bildchen. Meine Frage wäre jetzt aber, wer nimmt diesen Abgleich vor? Ist das ein menschlicher Mitarbeiter oder ist das FedPol modern in Anführungs- und Schlusszeichen und setzt auf KI? Und wenn ja, hat man sich schon überlegt, wie hoch die Fehlertoleranz sein darf?
Also die Fehlertoleranz in jedem Fall, die muss natürlich extrem klein sein. Mit welchen Zahlen gearbeitet wird, kann ich nicht sagen. Nun, wenn ich richtig verstanden habe, geht es um die Frage, ob KI oder was auch immer im Falle der Vor-Ort-Beantragung auch zum Einsatz kommt.
Nein, nur bei der
Nein, es geht mir nur um die Beantragung, wenn ich nicht aufs Passbüro gehe, sondern die Online-Beantragungsvariante brauche. Wie wird dann FedPol-seitig geprüft, ob das tatsächlich ich bin, der sein Bild eingereicht hat zum Abgleich? Macht das ein FedPol-Mitarbeiter selbst händisch oder wird das einer KI überlassen?
Das wird in einem ersten Schritt einem Algorithmus überlassen. Wenn Zweifel darüber bestehen, dass hier irgendetwas lusch sein könnte, dann kann jederzeit auch eine Person beigezogen werden. Und am Anfang werden wir wahrscheinlich alles oder fast alles auch noch händisch überprüfen. Und sobald wir Vertrauen, auch selber genügend Vertrauen in den Algorithmus haben, wird das dann vermehrt auch maschinell durchgeführt werden. Aber wir gehen schon davon aus, wenn wir die Zahlen, die wir auch schon kommuniziert haben, wie viele EDs ausgestellt werden sollen. Wenn wir diese erreichen wollen, dann wird das nicht anders gehen als auch mit Einsatz von Algorithmen.
Danke, nächste Frage. Ihr habt es im Griff, wer als nächster dran?
Wird der Algorithmus öffentlich einsehbar sein?
Das ist ein Thema, das wir noch im Detail anschauen. Ich hoffe, dass wir möglichst viel publizieren können, aber im Bereich des Ausstellungsprozesses wird es wahrscheinlich gewisse Einschränkungen geben, was Open Source anbetrifft.
Danke, da hinten war, glaube ich, relativ lange schon eine Frage.
Darf ich vielleicht noch auf
jederzeit eingehen? Jederzeit.
Also bezüglich Open Source, oder? Ihr müsst auch verstehen, beim Bund, das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist ein, was wir jetzt im MBAG sehen und was wir jetzt hier im Kontext mit der EID-Vertrauensinfrastruktur sehen, ist eigentlich ein Riesenschritt. Und typischerweise, wenn zu große Schritte gemacht werden, dann wird zugemacht. Und wenn zu kleine Schritte gemacht werden, dann wird eigentlich das Projekt abgeschossen von Zivilgesellschaft oder wo auch immer, wo kein Vertrauen existiert. Oder? Und ich glaube, man hat hier aus unserer Sicht einen guten Mittelweg gewählt, oder? Der gleichzeitig the boundary so ein bisschen pusht und diesen Mindset in die richtige Richtung einspurt. Vielleicht hilft das in Bezug auf das Bewerten der Open-Source-Geschichten im Kontext mit der Ausstellungsinfrastruktur.
Ja. Und dir, Daniel?
Also zwei Sachen. Also das eine, ich kenne etliche Leute, die kein Smartphone haben oder kein Smartphone wollen. Was geschieht mit denen? Und die zweite Frage ist, ob das nicht unsere Abhängigkeit vom Smartphone erhöht?
Danke für diese Frage. Wer will hier? Es muss nicht unbedingt immer Rolf sein.
Na gut, ich kann das auch beantworten. Ich muss sagen, eher die wird auf dem Smartphone sein und wenn man kein Smartphone hat, wird man ganz einfach keine ERD haben können. Also das ist, glaube ich, relativ klar. Ich vermute, dass die Abhängigkeit noch größer wird von den Smartphones, wenn man die ERD hat und vor allen Dingen, wenn man dann bis Ambitionslevel 3 kommt, weil man dann viele Dinge, die man heute physisch hat, dann wirklich in den Wallets hat und nicht mehr irgendwo anders. Also da wird, das ist auch gewünscht, glaube ich, vom ganzen System.
Eine kleine Ergänzung von meiner Seite hier. Wenn ihr jemanden anspricht, werdet ihr irgendwann Kontakt aufnehmen, werdet ihr irgendwann nach der Telefonnummer fragen. Ihr geht heute praktisch davon aus, dass alle ein Smartphone haben. Aber nur, damit es gesagt ist, es gibt kein Gesetz, das euch verpflichtet, überhaupt eine Telefonnummer zu haben. Also es ist nicht gefordert, wir brauchen kein Gesetz, dass jeder eine EID haben muss. Es gibt auch kein Gesetz, dass jeder eine Telefonnummer haben muss. Ich glaube, Postanschrift, Postzustellung, ich glaube, die muss gewährleistet sein. Aber trotzdem gehen wir in unserem Alltag davon aus, dass jeder eine Telefonnummer hat und dass die heute mobil ist und ein Smartphone darstellt. Also da ist noch nicht 100%, aber im Alltag nehmen wir das schlicht und einfach an. Also einfach nur so, dass ein bisschen zur Einordnung. Die Problematik kennt man.
Und was man vielleicht auch wissen muss, oder wenn man seine Identitätskarte oder den Pass präsentiert, dann legt man alle Informationen offen, die in diesem Pass vermerkt sind. Wenn ich mit der EID arbeiten werde, werde ich zusätzliche Möglichkeiten erhalten, eben datensparsam Teile dieser EID, inklusive der Verifikation, dass diese eben echt sind, präsentieren können. Das heißt, ich kann mich in Zukunft potenziell privatsphärefreundlicher mit der digitalen Identität bewegen, als ich das heute mit einem Pass oder einer Identitätskarte tun kann.
Danke für diese Ergänzung. Frage? Ja.
Wie geht ihr dann mit der Sperrung davon um und auch dem Missbrauch von dem? Also wenn man eine Idee gestohlen bekommt, wie kann man das sperren lassen und wie können wir sicherstellen, dass es nicht missbraucht werden kann? Weil wenn ihr so viele Sachen auf dem Wallet sind, das einfach bei jemand anderem sperren, ist das eine mega Einschränkung auf das Leben von dieser Person.
Also der genaue Prozess, wie die Revokation und der Sperrung einer EID vonstatten geht, ist noch nicht definiert, aber es ist offensichtlich, dass es nicht einfach sein wird, dass man einfach aus Lust an der Freude, dass ich Annettes EID einfach mal sperren kann. Heute ist es ja so, wenn man einen Ausweis verliert, muss man auf einen Polizeiposten gehen und dort den Verlust anmelden. Ich denke, etwas Ähnliches wird auch dann passieren und dann kann der Prozess der Revokation schnell umgesetzt werden. Also wie das genau vonstatten geht, kann ich jetzt nicht sagen, aber genau. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, und zwar folgendes: Wenn jemand zum Beispiel ein neues Mobiltelefon sich zulegt und die EID auf dem neuen Gerät haben will, aber die noch auf dem alten Gerät sitzt, dann kann diese Person wieder sich am einfachsten online eine neue EID ausstellen lassen. Dabei, bei diesem Ausstellungsprozess, wenn der erfolgreich ist, werden alle alten EIDs dieser Person revoziert. Die sind dann automatisch nicht mehr gültig. Also man kann auch ohne auf den Polizeiposten zu gehen, jetzt im übertragenen Sinne, seine eigene alte EID revozieren.
Danke. Auf der Seite des Saales.
Test. Ja. Ich finde das Thema des Datenschutzes und der Anonymität recht spannend. Ich komme ja persönlich aus einem Land, wo am Gebäude kein Name steht, sondern einfach nur eine Nummer. Und in der Schweiz hat mich schon immer fasziniert, dass man überall sieht, da wohnt die Person. Und wenn ich jetzt besonders Verkehrsteilnehmer blöd finde, kann ich das Kennzeichen einfach online eingeben und dann kann ich die Person besuchen und mich bedanken für die gute Fahrweise. Und bei der EID ist jetzt so, dass man sagt, okay, Traceability komplett weg. Also wie ist das zustande gekommen und hat es die Schweiz vielleicht generell so einen Umschwung ein bisschen auf mehr Anonymität und weniger, Präsenz von Namen und Identität überall?
Also es gab ja eine EID-Initiative vor dieser EID-Initiative und diese hatte private Ausstellerinnen und Aussteller für die EID, also sogenannte IDPs, Identity Provider, im Sinn, oder? Und die ist ja komplett abgeschmettert worden. Das heißt, man hat eigentlich schon dieses Gefühl entwickelt, okay, da gibt es einen Man in the Middle, der kann potenziell einen Pfad zeichnen, wo ich linkable bin, ich weiß, ich bin auf dieser, wie wir heute mit den Cookies haben, oder? Und ich war auf dieser Seite, habe mich dort autorisiert und habe dort meine EID vorgezeigt und so weiter. Und irgendwann kann jemand ein umfassendes Profil von mir erstellen. Ich glaube, dieses Bewusstsein hat auch das EID-Team, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber hat auch das EID-Team in diese Richtung bewogen, oder? Und die initiale Motion hat ja auch gefordert, dass eben diese Privatsphäre-Aspekte von Privacy by Design im Design dieser Infrastruktur berücksichtigt werden. Und ich glaube,
das
ist mega wichtig. Und by the way, die Autonummer, ich kann auch dem Straßenverkehrsamt anrufen und sagen, dass das nicht ersichtlich ist. Das heißt, okay.
Jetzt Annette hat noch keinen Kommentar.
Ja, ich möchte noch was dazu sagen zu Traceability und EID. Eine EID ist dafür da, dass man sich identifiziert. Das heißt, man gibt im Normalfall seinen kompletten Namen, sein Geburtsdatum und seinen Heimatort an. Mit diesen Angaben ist Traceability keine Frage mehr, weil man weiß ja, wer das ist. Also wenn man die EID vorzeigt, muss man nicht drüber reden, ob man linkable ist oder nicht. Man ist es automatisch, weil man sich ja identifiziert. Diese Nicht-Traceability oder Nicht-Linkbarkeit ist eher interessant für sowas wie einen Altersnachweis. Weil man will ja nicht unbedingt immer, nur wenn man sagt, dass man über 18 ist und ein Bier haben will, seinen ganzen Namen, seine ganze Adresse, sein Geburtsdatum machen. In solchen Fällen ist es viel interessanter, aber das wird wahrscheinlich nicht der Hauptanwendungsfall der EID sein, sondern es wird der Fall sein, wenn ich wirklich sagen muss, wenn ich wirklich alles offenlegen lassen muss.
Und man muss auch wieder unterscheiden, oder? Ist man traceable fürs FedPol oder ist man traceable dem, dem man seine Attribute freigibt? Oder das sind ganz wichtige Unterschiede. Und ich glaube, bei Selective Disclosure oder ZKP ist es absolut wichtig, oder wenn man nur selektiv zeigen möchte, ich bin über 18 oder sonst ein Attribut dann, oder ein, sonst ein Prädikat, dann muss das sichergestellt sein.
Wenn ich noch etwas ergänzen darf, du hast gefragt, wie das zustande kommt, dass man jetzt plötzlich so mit Privacy unterwegs ist. Also diese ursprüngliche Initiative der Verwaltung war wirklich etwas in die falsche Richtung aus Sicht der digitalen Gesellschaft. Wir haben das dann auch zum Anlass genommen, hier das Referendum zu ergreifen. Und wir konnten dort natürlich erstens mal einen Erfolg verbuchen. Nochmal herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Aber wir konnten dort auch die Begriffe Privacy by Design, Datensparsamkeit, dezentrale Speichern etc. in die Öffentlichkeit, in die Köpfe der nationalen Ständeräte, der Verwaltung ein bisschen heimbringen. Und sie sind zum Glück auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also wahrscheinlich dieser Fehlversuch hat wahrscheinlich gerade die Diskussion und das neue Denken ausgelöst, auch eben dieser neue Prozess der Partizipative. Ich glaube, auch innerhalb der Verwaltung hat man plötzlich auf andere Leute, die digitaler, moderner unterwegs sind, mehr gehört und gemerkt, hey, die stellen die nächste Generation dar. Also wir haben dort wirklich ein gutes Timing gehabt, ob das jetzt geplant oder Glück war, das dürft ihr selber entscheiden, aber ein gutes Timing gehabt, das zu machen. Ich möchte dieses Statement, wie gesagt, es werden noch im zweiten Teil Fragen aufzählen, aber auch nützen, hier den Stream langsam gegen das Ende zu bringen. Ich darf dich bitten, näher zu kommen. Wir lassen unser Gäste natürlich nicht komplett mit leeren Händen nach Hause gehen. Rolf, herzlichen Dank. Es ist Bruch aus der Zürich. Ich hoffe, das gilt nur für das in diesem Paket und nicht für die EID. Herzlichen Dank dir. Auch für dich, Annette, ein bisschen Dankeschön. Zürcher Bruch. Dirkel und auch für dich, Daniel.
Vielen Dank.
Ich komme noch zu ein paar administrativen letzten Worten in den Stream hinein, aber die sind natürlich für alle anderen auch gültig. Wir haben dieses Jahr noch zwei weitere netzpolitische Abend geplant. Es ist am 17. Oktober 24 mit dem Titel Können Daten Menschen heilen? Wir werden hier einen Referenten des Zürcher Verbands der Krankenhäuser haben, der dieses Thema Digitalisierung dort bearbeitet. Es geht dort nicht um das EPD, sondern es geht um die andere Art der digitalen Welt im Gesundheitswesen, sei das von der Diagnose, von der Arbeitsweise der Ärzte, Datenaustausch in diesem Bereich. Das am 17. Oktober und am 21. November geht es um die Datenethik in der Schweiz. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr kommen könnt oder wenn ihr nicht kommen könnt, dass ihr jemand anderen schickt, der dieses Thema interessiert. Wir lieben es, vor einem vollen Haus zu sprechen. So viel von meiner Seite her. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Herzlichen Dank an alle Zuschauer draußen in der digitalen Welt, ob live oder ab Konserve. Ich glaube, das Thema ist heute aktuell und es wird uns noch in den nächsten paar Monate und Jahre beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht gibt es wieder mal eine Veranstaltung zur EID seitens der digitalen Gesellschaft. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Auf ein nächstes Mal.